In der heutigen Podcast-Folge werden wir über Kap Modern sprechen. Kap Modern ist eine Kammermusikreihe der Kammerakademie Potsdam für zeitgenössische Musik und Klassiker aus dem 20. Jahrhundert. Gestaltet wird die Reihe von der Flötistin Bettina Lange und dem Kontrabassisten Tobias Lampelzammer. Liebe Bettina, lieber Tobias, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Gestern Abend hat ja gerade das letzte Kap Modern Konzert stattgefunden, am 16. Februar. Heute Morgen haben wir noch das Kinderkonzert bzw. das Jugendkonzert Kap of 21 Sounds veranstaltet. Und ja, ich freue mich umso mehr, dass wir uns jetzt hier heute im Nikolaisaal getroffen haben, um ja ein bisschen über neue Musik, Gegenwartsmusik, aber vor allem eben über die Kap Modern Reihe zu sprechen.
Grüß dich, Adriana.
Hallo, Adriana.
Wir feiern ja gerade das 20-jährige Bestehen der Kammerakademie, aber auch die Kap Modern Konzerte gibt es jetzt bereits seit knapp 14 Jahren, also seit 2008. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, eine eigene Kammermusikreihe für zeitgenössische Musik innerhalb der Kammerakademie ins Leben zu rufen?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß aber nur, dass es irgendwie schon da war und dass damals Adelheid Schlömann die Rakete gestartet hatte, eigentlich sowas, was es eigentlich gar nicht gibt. Also, dass man sagt, man macht Kammermusik für also eine Reihe mit moderner Musik. Sie war damals Dramaturgin hier und hatte natürlich persönlich so ein Faible für Moderne und hat mit der damaligen Geschäftsführerin, Frauke Roth, eine Saison geplant und danach ist eigentlich gleich wieder in die Tonne gelegt. Wir waren aber eines dieser Konzerte haben wir damals bestritten und haben dann widersprochen, dass es in die Tonne gelegt wird. Ziemlich vehement aufgetreten damals im Büro, weiß ich noch. Es war irgendwie ein... weil wir fanden es gut. Wir hatten irgendwie, wir dachten, das hat Zukunft. Das sah man dort erstmal anders. Wir haben die aber dann überzeugt, dass es irgendwie, dass wir zumindest ein Jahr noch weitermachen könnten. Und hatten damals das erste Konzert, weiß ich noch, das hieß Fernöstliche Inspirationen.
Genau, richtig? Damit ging es los. Das Schöne war, es war wirklich nur für ein Jahr geplant und wir hatten eigentlich damals die Idee, oder nicht mal, das ist nicht mal eine Idee gewesen, das ist einfach das, was dazugehört für ein Kammerorchester, dass wir natürlich zeitgenössische Musik machen. Und dass man nicht sagen kann, nur weil jetzt der Start vielleicht ein bisschen nicht ganz so geglückt war, dass wir das wieder in die Tonne treten können. Und es gehört genauso mit dazu, für die Musiker, nicht nur für das Publikum, sondern vor allem auch für die Musiker, sich immer ein bisschen über diesen Tellerrand hinaus zu lehnen und mal zu gucken, was denn so, was es so gibt. Und sich damit zu beschäftigen. Und wir hatten einfach damals total Lust darauf und haben gemerkt, es gab für uns eine Inspiration eigentlich. Und uns kam was zurück, das, was wir machen wollten und was uns irgendwie, was unser Interesse war. Und so ist das erste entstanden. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Und dann gab es auf einmal schon im nächsten Jahr eigentlich die Konzertreihe.
Ich glaube, dass es auch so ein bisschen Vorteil war, dass wir nicht unbedingt diejenigen waren, die immer für zeitgenössische Musik so das schon das Label oben auf der Stirn kleben hatten.
Wir waren nicht die Spezialisten.
Aber ich glaube, es war in der Situation, also das hat man jetzt heute bei diesem Kinderkonzert auch wieder gemerkt, bei dem Jugendkonzert, wenn jemand moderiert hat, eine Studentin moderiert, die eben sich sozusagen als Außenstehende an die Materie ranmacht, das ist ein ganz frischer Blick. Und ich glaube, wir hatten den damals auch. Für uns war so vieles neu und auch wir hatten irgendwie diese Begeisterung damals mit Friedemann Wertsdauer, der war ja noch auch mit am Anfang die ersten Jahre mit dabei, gab es eine große Frische und Euphorie, selbst auch für Sachen, wo vielleicht jetzt andere Spezialensembles eigentlich schon durch waren damit.
Genau, das waren die Klassiker schon und wir haben damit angefangen.
Ja.
Und das war für uns eine Weiterbildung und es war für uns auch ein drauf einlassen, sich überhaupt damit zu beschäftigen.
Wir haben eigentlich in der Reihe auch so diese Geschichte der neuen Musik nochmal des 20. Jahrhunderts auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich glaube, es war auch innerhalb dieser Veranstaltungspool, sage ich mal, den es so gibt, der doch sehr fixiert ist auf das absolut Neue. Uraufführungsfestivals irgendwie sortiert nach Komponisten, nach Ländern, brandenburgische Komponisten. Das waren wir eben nicht. Also bei uns gab es eben auch immer, gibt es bis heute noch, auch immer die Klassiker, die eigentlich selten gespielt werden, die so ein bisschen runterfallen, weil sie gerade nicht gefördert sind, weil sie schon teilweise auch nicht mehr leben, aber ja in diesem 20. Jahrhundert unglaublich was zu sagen hatten und eigentlich auch der Auslöser sind für viel Musik, die heute geschrieben wird. das irgendwie sich zu spiegeln, also diese Anfänge zu spiegeln mit dem, was jetzt passiert ist, war auch immer Konzept unserer Programmatik.
Auf alle Fälle. Also wir wollten aber auch nicht sozusagen so ein Spezialensemble weiter betreiben. Also wir wollten das auch für alle so machen, dass vor allem auch die Musiker sich eben auch in der Kammerakademie damit beschäftigen und einfach auch Lust darauf haben, das zu spielen. Und wir wollten auch keine Konkurrenz aufmachen jetzt mit einem neuen Musikfestival. Wir wollten auf alle Fälle was entwickeln, was für das Publikum, ein anderes Publikum natürlich anspricht und auch die sonst eben nur ins Sinfoniekonzert gehen, dass die einfach Lust drauf haben, mal was Neues zu hören und dass eben neue Musik nicht anstrengend werden muss. Auf keinen Fall. Und das ist, glaube ich, immer unser Credo gewesen, dass wir immer gesagt haben, also es darf nie so sein, dass man rausgeht und sagt, es war zu anstrengend.
Und auch kein Selbstzweck nie wieder.
Ja, und kein Selbstzweck.
Also, dass man sich nicht genau. In diesem...
Nicht provozieren.
Nicht für sich spielt, sondern letztlich auch im Grunde spielt, diese neue Musik spielt, in Hinblick auf die... Auch auf die Musik, die wir als Orchester eigentlich hauptsächlich schwerpunktmäßig spielen. Das heißt, was kann eine neue Musik... wie kann sie unser Hören verändern von dem, was wir gewohnt sind zu hören?
Da hat ja auch Helmut Lachenmann mal so schön gesagt, das ist nicht neue Musik, es ist nur neu angepasstes Hören.
Das ist richtig.
Und das ist eigentlich so ein bisschen, also ich fand das auch immer beim Blick von außen so auf eure Konzerte, das ist eigentlich genau das Interessante, dass es im 20. Jahrhundert anfängt und dass eben die Grundlage ja auch teilweise für das ist, was wir heute hören. Und dass dann eben nicht so diesen Selbstzweck erfüllt, man will sich da irgendwie nur selber verwirklichen mit diesen Konzerten. Das fand ich immer schön bei euch. Und auch eben dieses, dass man die Konzerte nicht nur für sich selber macht, sondern dass man versucht, damit auch eine etwas breitere Masse anzusprechen. Weil ich erinnere mich noch an 2018, war ich auf so einem zeitgenössischen Musikfestival und man schaute sich um und da saßen nur Leute aus der Szene. Also wirklich nur. Und da hat sich, glaube ich, niemand ein Ticket für gekauft. Und dann habe ich mich so gefragt, das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache, dass man dann nochmal dieses kleine Publikum, was sich sowieso schon dafür interessiert, dass dann auch nur die kommen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass ich auch so das Gefühl habe, ihr habt hier schon so ein Stammpublikum, was aber nicht unbedingt nur ein Spezialistenpublikum ist. Vielleicht kommen wir nochmal auf die Programme zu sprechen. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass euer erstes Programm das Fernöstliche damals behandelt hat. Es gab ja jetzt aber auch in den letzten Jahren immer wieder so schöne Titel wie Die Grammatik der Träume, Jenseits von Gut und Böse, Engel und Dämonen, Street Music, Weiße Nächte, Let's Dance oder wie gestern Northern Lights. Und wie geht ihr an so eine Programmplanung heran, beziehungsweise wie findet ihr eure Themenschwerpunkte oder ja, wie scoutet ihr eure Protagonisten?
Also die... das wichtig ist bei so einem Titel, dass er, glaube ich, erstmal mit was anderem assoziiert ist, als dass er doppelt assoziiert ist, dass es zwei Ebenen gibt. Dass er einerseits mit der Musik, die natürlich gespielt wird an dem Abend, sich bezieht darauf, aber dass er trotzdem aus dem alltäglichen Leben auch irgendwie bekannt ist. Das kann natürlich auch schiefgehen, sowas, wie wir gestern gesehen haben. Du hast quasi
Northern Lights. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
Northern Lights erwähnt. Eigentlich googeln wir jeden Titel, den wir rausgeben, um sicherzugehen, dass man nicht irgendwie irgendwas nicht kennt, was vielleicht irgendwie doch noch anders konnotiert ist oder irgendwie es aufs Doppelt gibt oder sowas. Aber erstmal die Frage, ja. Also im Idealfall versuchen wir immer was zu finden für den Titel, was man irgendwie kennt, was aber zugleich eine Tür öffnet, woanders hin. Was zweideutig ist vielleicht, was... Let's Dance im Zusammenhang mit Cap Modern, weiß man schon, es wird keine Fernsehshow sein. Die Grammatik der Träume, das ist natürlich rätselhaft, weil es ist ein Widerspruchspaar in sich, es passt überhaupt nicht zusammen, Grammatik und Traum. Gibt es eine Logik, ist aber sehr viel, was moderne Musik ja auch beinhaltet. Das heißt, Musik, die erstmal vielleicht verwirrend ist, die eine eigene Logik hat, die man nicht unmittelbar versteht, die einem aber trotzdem irgendwie auch was vermitteln kann.
Wir hatten auch ein Programm, das hieß Hochspannung zum Beispiel. Also dass man immer auch sowas findet, was emotional irgendwie anspricht und was aber auch sehr so ein Titel gibt, wo man sagt, man hat auch irgendwas mit dem Alltag zu tun. Man hat auch andere Themen drin. Wir haben immer eine Verbindung gesucht zu anderen Themen. Wir werden jetzt in dieser Saison noch ein Thema haben, was auf alle Fälle eine breitere Publikumsmasse auch ansprechen würde.
Und relevant ist für alle.
Bitte?
Und relevant ist für alle.
Und relevant ist für alle, ja.
Genau. Schmelzpunkte.
Schmelzpunkte.
Und Klimaerwärmung.
Und da kommt Professor Rex von
Alfred-Wegener-Institut.
Alfred-Wegener-Institut.
Mosaik-Expedition.
Genau. Und das zu verbinden ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Also Musik und so eine Sachen zu verbinden, die sind nicht so ganz einfach. Und die haben uns aber immer begleitet. Und ich glaube, danach war auch immer die Themensuche ausgelegt. Also wir haben Horizonte. Das nie so gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt die und die und die Komponisten oder Komponistinnen spielen. Sondern wir haben immer versucht, das breiter zu fächern.
Mhm. Ja, den Horizont zu öffnen. Und auch mit der Musik was aufzumachen. Hochspannung war ja zum Beispiel, weil du es gerade erwähnt hast, war ja auch nicht unbedingt die Erwartungshaltungen erfüllt.
Auf alle Fälle nicht, aber wir hatten...
Wir hatten ja, also insofern nicht erfüllt, als man bei Hochspannung natürlich erstmal an eine große Anspannung denkt. Wir haben ja auch genau das Gegenteil gebracht, nämlich 433 von Cage damals.
Naja.
Und das war tatsächlich eigentlich jetzt die größte Spannung im Konzert, die es gab. 433 vielleicht ganz kurz, ist ein Musikstück, das 4 Minuten 33 dauert, in dem keine absichtlichen Klänge vorgesehen sind. Die Partitur besteht nur aus drei Sätzen, die mit Tazit überschrieben sind, also Schweigen. Und dieses Stück haben damals Friedemann und ich aufgeführt in der Version mit Pauke und Kontrabass.
Ich musste rausgehen in der Probe, ich habe es nicht ausgehalten.
Und es ging
also für mich war die also hat es dich unter Hochspannung versetzt.
Im Publikum.
Er hatte mich, ja, wirklich, ich konnte es nicht ertragen. Also es war einfach, das war ein Moment, den werde ich auch nicht vergessen, weil es hat bei mir ja was bewirkt und genau das wollten wir. Und das hat, ohne dass wir das sozusagen geplant haben und ich frei davon war, nur weil ich wusste, was da kommt, konnte ich mich dem nicht entziehen. Und so geht es uns in vielen Programmen immer wieder, dass wir auch selber da sitzen und... Stücke hören oder mit dabei sind, die was mit uns machen. Also zum Beispiel so ein Zeitempfinden aussetzen. Das ist eben auch sowas, was ich gelernt habe beim Spielen dieser Musik. Zum Beispiel, dass mein Empfinden, mein Rhythmus, mein Tempo überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was ich da zu spielen habe und was es mit mir macht, wenn ich mich denn darauf einlasse. Und das sind so Erfahrungen, die fand ich irgendwie sowohl mit den Titeln als auch mit den Stücken in Kombination, also mit den anderen Themen, die noch so sozusagen emotional auch drin waren, fand ich die wahnsinnig beeindruckend, so immer wieder. Und kein Selbstzweck, also nicht sozusagen mich darzustellen, sondern wirklich die Musik so zu erleben.
Ja, ist schön, dass du das mit dem Zeitgefühl gesagt hast, weil genau so ging es mir eigentlich gerade gestern bei Torvalds dort hier. Man saß da und man hat so total das Zeitgefühl einfach vergessen, weil diese Musik einen so mitgenommen hat oder so eingezogen hat, dass man einfach so ganz in diesem Moment gelebt hat. Und das ist ja auch so ein Phänomen, was ich finde, was gerade bei zeitgenössischer Musik immer wieder passiert.
Zeitgefühl ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, genau. Also im Positiven wie im Negativen. Gerade bei John Cage war es ja öfter so, dass wir die Geduld auch unserer Zuhörerinnen an die Grenze gebracht haben. Das war schon mit Ryuanji so. Übrigens das einzige Konzert, wo es leerer wurde im Laufe des Konzerts.
Muss man auch mal gemacht haben.
Es ist nicht ganz geschafft, den Saal leer zu spielen, aber es war kurz davor. Es wurde leerer. Und,
auch das könnte man sich ja mal als Ziel setzen.
Leer spielen?
Kap Modern, heute spielen wir den Saal leer.
Machen Sie mit.
Da finden wir bestimmt was.
Naja, wir haben zum Beispiel, was auch schön war, wir haben in der letzten Saison durften wir hier auch bei den Zoom-Konzerten im Nikolaisaal mitwirken mit zwei Programmen und das erste hieß die Wundertüte, weil es für uns genauso war, ein Zoom-Konzert zu veranstalten, also mitzuveranstalten oder zu produzieren, wo wir uns überhaupt erstmal nicht drauf wussten, worauf wir uns einlassen und das war dann auch eine total schöne Erfahrung, also dass wir nicht nur Stücke, sondern einfach das Gesamtprodukt als... ein Konzert, wo wir eben nicht nur als Musiker auftreten, irgendwie dann stemmen mussten und das war...
Weil ich das extrem schwierig fand, dass wir da kein Publikum hatten, weil wir immer irgendwie, ja. man überlegt sich das am Schreibtisch und dann auch mit dem Instrument zusammen probt man und übt und so weiter und eigentlich ist dann geht's los, dann kommen die Leute, also man erfährt dann irgendwie schon bangend vorher, wie viele sind es denn, wie viele haben sich vorverkauft, auch das ist ja immer so eine Gratwanderung, ist es überhaupt verkauft? Kriegt man es verkauft, weil es unter Umständen ein Komponist draufsteht, wo schon die Alarmglocken bei manchen losgehen und sagen, da gehe ich auf gar keinen Fall hin, da habe ich was ganz Schlimmes gehört von dem, das will ich nie wieder. Aber ich wollte eigentlich sagen, dieser Austausch mit dem Publikum, wie wichtig der auch beim zeitgenössischen noch ist, noch stärker als beim klassischen Konzert, wo Reaktionen auch vorhersehbar sind. Es ist klar, wenn der fünfte Beethoven endet, wie die Reaktion ausfallen wird. Selbst wenn wir jetzt vielleicht irgendwas war in dem Konzert und wir nicht so ganz glücklich waren, aber einfach das ist eine überwältigende Musik und die wird einen Applaus auslösen. Wir sind eigentlich immer wieder aufs Neue. Jeden Abend ist das neu bei uns, wie es ankommen wird. Mhm. Und man spürt es ja auch ganz deutlich, wenn man auf der Bühne steht und sich denkt, oh, das glaube ich, das floppt jetzt gerade. Das ist irgendwie so das Gefühl, dass man nicht ankommt. Dass man das, was man sich überlegt hat,
funktioniert.
Und dachte, es ist großartig. Und es ist mau. Also diese Spiegelung, und das war bei den Zoom-Konzerten so schwierig, weil wir hatten keinen Spiegel. Das heißt, man hat ins Nichts gespielt und ja gut, es gab die verhaltenen, also diese verschwommenen Gesichter über den Bildschirm. Immerhin mehr als beim normalen Stream-Konzert. Aber es ist ein spannendes und ein schwieriges Thema. Irgendwie Reaktionen, unberechenbar, du weißt nie vorher, wie es ankommt. Das ist toll und es kann wehtun.
Ich wollte gerade sagen, das macht ja auch den Reiz der Sache irgendwie aus, oder? Also wir spielen seit Hunderten von Jahren, werden Beethoven-Sinfonien gespielt und eigentlich reagieren die Leute doch überall gleich. Also die Zeiten, dass man bei Strawinsky noch aus dem Saal geht, sind ja irgendwie vorbei. Und das ist ja jetzt eigentlich das Neue, was wir damit schaffen und auch einfach auch neue Anreize. Du hast ja da auch von dem Freud und Leid der Gegenwartsmusik gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen dieser schmale Grat, den man da immer wieder hat. Wo wir jetzt gerade bei diesem schmalen Grat und auch so ein bisschen bei diesem Ungewöhnlichen sind, was die neue Musik hat, oder neue Musik wird ja auch ganz oft so ein bisschen mit Absurdem assoziiert. Was ist denn so das Absurdeste oder vielleicht auch das Lustigste, das euch in den 14 Jahren Kap Modern passiert ist? Gibt es da Anekdoten, die ihr uns nicht vorenthalten wollt?
Na, meine Lieblingsgeschichte oder irgendwie mein Lieblingskonzert war immer das, wo wir eigentlich keine normalen Instrumente benutzt haben. Wir hatten das auch extra so geplant. Und wir hatten ein Stück, wo Staubsauger mitspielten, historische Staubsauger, die Orgelpfeifen angetrieben haben. Und das war eine Unternehmung, die wir vorher natürlich irgendwie geplant hatten und dachten, ja, naja, ein paar Orgelpfeifen und ein paar Staubsauger, das wird schon nicht so schwierig sein. Und es entwickelte dann immer mehr eine Eigendynamik, das überhaupt zu installieren und das überhaupt zu machen. Da haben wir große Hürden überwinden müssen. Aber das war so für mich auch mit der schönste Klang, der da so entstanden ist. Und wir hatten in dem gleichen Programm Donnerblech drinne, wir hatten Papier drinne, wir hatten einfach nur andere Instrumente. Die Konsequenz war aber, dass wir in der nächsten Saison ein Verbot hatten, überhaupt Nebeninstrumente zu benutzen und durften nur unsere klassischen, normalen Instrumente nehmen.
Wurden die Besetzungslisten,
streng geprüft, sehr streng geprüft und eingedampft.
Wir waren ja selber überrascht, dass diese Orgelpfeifen nicht normale Orgelpfeifen waren, sondern und die Staubsauger richtige. Nicht normale Staubsauger, sondern historische mit so Blech. War so Miele-Teile mit so runde, buntes Blech. Mit Und die hatten unglaublich guten Klang allerdings. Die waren an so Regler angeschlossen, die konnten wir so hochfahren. Und die
Orgelpfeifen mussten erstmal aufgehangen werden. Da ging es ja schon los, diese riesen
Orgelpfeifen. Wir wussten auch nicht, dass die anderthalb, zwei Meter lange Pfeifen sind.
Und die habt ihr dann ins Foyer gehängt?
Die mussten ins Foyer.
Also das muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, die Kap Modern Konzerte finden ja normalerweise im Foyer statt. Nicht immer, aber alles, was ihr da anschleppt, muss ja auch irgendwie im Foyer installiert werden.
Genau.
Das muss installiert werden, muss auch in den Takt des Nikolaisaals passen. Und wir haben ja immer eine großartige Unterstützung vom Saal mit Ralf als Techniker und mit unseren Orchesterwarten. Aber da, glaube ich, haben wir sie ein bisschen an die Grenze gebracht, was die Logistik an und die waren schwer, die mussten ja dann auch irgendwie da hochgefahren werden und mit so wackeligen Schläuchen verbunden dann. Und man spielte dann aber wirklich aus der Partitur. Also es klingt immer so, als wäre das dann Zufall. Mhm. Aber Carola Baukholt, von der das Stück war, die hat das wirklich minutiös aufgeschrieben und notiert auch, wann welcher Staubsauger in dem Stück
geregelt werden muss.
Und
mit Mischpult hinten, Akkorde, du hast am Mischpult gestanden, du hast das dann da
von da Akkorde bilden, tatsächlich schwebende Klänge. Und das ganze Foyer hat vibriert. Es war eine unglaubliche Macht, diese tiefen Orgelpfeifen.
Das ist ein grandioses Stück, ja.
Grandioses Stück, viel Arbeit.
Genau.
Und aber eben auch so eine Grenze hin zur bildnerischen Kunst dann fast. Es war wie eine Kunstinstallation.
Also wir hatten auch ein anderes Stück mit einer Tischtennisplatte, wo wir mit Tannenzapfen drauf spielen mussten. Das gab es auch. Also wir hatten auch immer wieder so ein bisschen gesonderte Instrumente mit dabei.
Dann vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Uns erwartet ja auch ein Kap-Modern-Konzert in der Jubiläumswoche, sondern sogar an einem ganz besonderen Ort in der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci. Auch mit Antonello Manacorda, unserem Chefdirigenten. Das ist ja auch nicht so oft der Fall, dass der die Kap-Modern-Konzerte dirigiert. Wollt ihr uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Was wird uns da erwarten?
Das Konzert wird später stattfinden, mit dem späteren Beginn. Müsste man nochmal genau nachschauen. 21 Uhr. Das ist 21 Uhr. Der Gedanke ist, dass man sich die Nacht, die ja auch eine Rolle spielt in vieler Musik und auch speziell in der Musik, die dort gespielt wird, dass man sich die als Phänomen auch zunutze macht und erlebbar macht. Und die Friedenskirche nun als Ort, der mit der Kammerakademie ja auch eng verbunden ist, weil wir dort die Winteropern als Ausweichsquartier gespielt haben, aber auch zahlreiche Konzerte dort spielen. Einfach ein Ort, der sehr verbunden ist mit der Kammerakademie. Es war immer ein Wunsch oder ein Traum, auch dort Kap Modern mal zu machen und diese Kirche mit einem Gegensatz zu bespielen, also mit was jetzt nicht unbedingt naheliegend ist, auf den ersten Blick naheliegend. Wenn man genauer schaut, ist es dann doch relativ naheliegend. Wir spielen von Penderecki das Agnus Dei, das aus seinem polnischen Requiem in der Version für Streichorchester. Insofern haben wir einerseits geistliche Musik, aber interpretiert von einem weltlichen Ensemble, also nicht vom Chor sozusagen. Wir werden uns im zweiten Stück in dem Einklang freier Wesen von Georg Friedrich Haas vor allem mit dem Phänomen Nacht im Klang, Dunkelheit im Klang und auch mit dem Raum auseinandersetzen.
Genau,
und
dem akustischen Phänomen eigentlich des Raumes, dass wir das ausnutzen und dass wir dieses Spielen für jeden Einzelnen verbinden können, also auch vom Hören für das Publikum, dass das ganz anders aufgestellt ist, dass man nicht einen frontalen, also als Zuhörer ein frontales Ensemble vor sich hat und man das hört, wir werden im Raum verteilt sein.
Im Raum verteilt.
Damit auch die Akustik des Raumes
irgendwie anders. Und das passt phänomenal gut für dieses Stück, so hoffen wir, weil Haas an sich schon so eine Art von Raum komponiert, arbeitet unglaublich mit so einen Verschiebungen, so quasi akustischen Täuschungen, die so eine Art Räumlichkeit schon an sich generieren. Und ich glaube, oder wir sind überzeugt davon, dass es in dieser Kirche sich umso dieser Effekt noch verstärken wird. Und es gibt von ihm auch zahlreiche Stücke, die in absoluter Dunkelheit gespielt werden sollten. Das ist bei dem Stück nicht vorgegeben, aber es ist ein Komponist, der unglaublich mit Nacht und dunklen Klängen zu tun hat. Keine neue Musik, aber Musik, die damals, als sie uraufgeführt wurde, für Skandale gesorgt hat, ist dann zum Abschluss noch Verklärte Nacht von Arnold Schönberg, was Antonello dirigieren wird, eines seiner Lieblingsstücke. Mhm. Er wollte das schon lange mal mit der Kap machen. Es ist umso schöner, dass es jetzt in der Jubiläumswoche stattfinden kann und noch dazu an einem Ort, der Fantasie und dem Hören auch noch einen anderen Raum gibt als ein nüchterner Konzertsaal.
Ja, schön. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ja auch oft dieser Kontrast eben Kirche und zeitgenössische Musik, das passt eigentlich immer ganz gut.
Dann danke ich euch sehr herzlich für das Gespräch. Und wir freuen uns sehr auf viele weitere Kap-Modern-Konzerte.